Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Im heutigen Q&A sprechen wir darüber, wie sehr man sich auf Aktivitätstracker verlassen kann, ob man Süßstoffe erhitzen darf, was die Basics einer gesunden Ernährung sind und wie man mit einem einfachen Trick jede Mahlzeit sättigender machen kann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute mit einer reinen Q&A-Podcast-Folge. Wie immer findet ihr die Timestamps in den Kapitelmarken eurer Podcast-App, wenn die Podcast-App das hat, die meisten haben das. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem ersten Part des Podcasts, und zwar dem Themensegment Neues aus der Forschung. Ich habe mir hier eine sehr aktuelle Studie rausgesucht für euch, die auch wie immer sehr, sehr gut in der Praxis anwendbar ist. Und zwar ist es eine Studie von Ponte und Kollegen aus dem Jahr 2024, ist wie immer in der Podcast-Beschreibung verlinkt, wer sich es genauer anschauen möchte. Und da hat man eigentlich was relativ Simples gemacht. Man wollte testen, wie sich die Zugabe von Ballaststoffen zu einem Panettone auf den Appetit auswirken. Also Panettone kennt ihr vielleicht, dieses italienische Gebäck, das sieht so ein bisschen aus wie so ein hoher Kuchen. Wenn nicht, einfach mal googeln. Es ist jetzt nicht so dieses typisch deutsche Gebäck logischerweise, aber ihr werdet gleich sehen, warum die Ergebnisse so interessant waren und wir das auch in der Praxis anwenden könnt. Also ganz simpel, wer wurde untersucht? Es war eine relativ kleine Studie mit 10 Erwachsenen, durchschnittlicher BMI von 23, also eine kleine Sample Size, deswegen sollte man die Studie nicht isoliert betrachten. Aber wir haben viele andere Studien, die ähnliche Ergebnisse zeigen. Und der Grund auch, wieso diese Studie so relevant ist, meiner Meinung nach, weil hier was ein bisschen Spezielles gemacht wurde mit dem Ballaststoff auch, was dann hoffentlich in der Zukunft noch repliziert wird, weil, dazu kommen wir später, Ballaststoffe, also es gibt unterschiedliche Ballaststoffe und das ist eben für die Forschung meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, dass wir herausfinden, mit welchen Ballaststoffen wir, ohne wirklich ein Lebensmittel komplett zu verändern, viel bei der Sättigung rausholen können. Und das war eben auch so ein bisschen das Ziel der Studie. Da wurden noch andere Sachen untersucht, deswegen war das nicht das Hauptziel, aber wir können uns sehr gut auf die Ergebnisse konzentrieren. Also, was hat man da gemacht? Die Teilnehmer haben entweder ein süßes Brot, also diesen Panettone konsumiert, der dann entweder mit Ballaststoffen angereichert war oder eben nicht. Und dieser Ballaststoff, der da benutzt war, das ist BSG heißt er, das ist so ein Nebenprodukt, das bei der Brauerei entsteht. Also ich glaube 90% des Nebenproduktes ausmacht bei der Brauerei, das ist so ein löslicher Ballaststoff. Das heißt, es ist schon mal rein ökologisch gesehen eine coole Sache, dass man dann ein Nebenprodukt, also es ist kein Abfallprodukt, so wird das ja auch oft betitelt. Ja, Whey zum Beispiel habt ihr vielleicht auch schon mal mitbekommen, das heißt ja, Whey ist so ein Abfallprodukt bei der Milchproduktion oder Käseproduktion, und sowas finde ich ist immer ein bisschen falsch ausgedrückt, weil das impliziert dann, dass es irgendwie Abfall ist und was Negatives, aber Nebenprodukt ist was viel Besseres, finde ich, um das so zu betiteln, weil das heißt ja nicht, dass dieses Nebenprodukt oder was dann dabei noch übrig bleibt an Produkt, an Nährstoffen, dass wir das nicht anders nutzen können, genauso bei Whey, also Whey ist ja ein sehr, sehr geiles Nebenprodukt, dass man das hat. Das ist ja extrem hochwertiges Protein, das sonst im Müll landen würde. Und dass es heutzutage verwendet wird, ist ja was Positives. Und genauso hier macht es rein aus ökologischer Sicht extrem viel Sinn, dass man so einen Ballaststoff dann vielleicht auch öfter in industriellen Prozessen dann benutzt, um ihn weiter zu verarbeiten. Das ist ein relativ simpler, löslicher Ballaststoff. Und das ist jetzt hier eben eine Besonderheit. Man hat jetzt kein Lebensmittel, das ballaststoffreich ist. Und aufgrund dieses, also man kann ja oft Lebensmittel, wenn die sehr, sehr ballaststoffreich sind, in diese Kategorie reinpacken. Die sind voluminös, die haben eine harte Textur und. Und dadurch verändert sich dann auch oft die Sättigung und die Auswirkungen auf Kalorienzufuhr, Körper und so weiter. Weil einfach diese Produkte automatisch eine eigene Eigenschaft an sich haben. Aber hier ist halt die Besonderheit, dass man wirklich nur so einen Ballaststoff, einen löslichen Ballaststoff hinzugegeben hat und dann getestet hat, okay, wie wirkt sich das auf die Sättigung aus? Und der Ablauf war an sich auch relativ simpel. Man hat den ersten Mahlzeitentest gemacht, hat dann so 3 Tage Washout gemacht und dann den zweiten Test. Also alle Leute haben die beiden Tests durchlaufen, war ja auch eine sehr, sehr kleine Sample-Size mit 10 Leuten. Und man hat, finde ich auch gut, 24 Stunden vor dem Test so eine standardisierte Ernährung eingeführt, sodass man halt einfach die gleichen Bedingungen für die Sättigung hat. Weil wenn die Leute sich jetzt ernähren, wie sie wollen, dann haben wir keinen, also in den Situationen davor, dann haben wir keine gleiche Baseline. Ja, wenn dann vielleicht eine Person extrem viel am Tag davor gegessen hat und die andere nicht, dann kann man gerade bei so einer kleinen Sample Size nicht wirklich sagen, okay, was ist jetzt hier passiert? Deswegen, das fand ich vom Studiendesign sehr, sehr gut. Und dann hat man verschiedene Sachen gemessen, aber was für uns wichtig ist, ist die Appetit-Test-Skala. Und da hat man dann eben geschaut, okay, wie wirkt sich das Ganze auf den Appetit aus? Und hat das bis zu 240 Minuten nach dem Test beobachtet. Und da hat man gesehen, was für eine Überraschung, dass die Sättigung, also das Sättigungsgefühl, die Sättigung nach der Mahlzeit, haben wir in der letzten Podcast-Folge drüber gesprochen, was da der Unterschied ist zwischen Sättigung und Sättigungsgefühl. Also Sättigung ist während der Mahlzeit und das Sättigungsgefühl ist eben das, was nach der Mahlzeit bleibt. Und es war bei dem ballaststoffreichen Panettone nach 240 Minuten geringer. Und das Verlangen zu essen war auch nach 180 Minuten und 240 Minuten auch geringer. Das heißt, das Sättigungsgefühl war einfach deutlich besser bei dem ballaststoffreichen Panettone. Und das ist, wie gesagt, keine Riesenüberraschung. Aber wenn man das Ganze jetzt interpretiert, ist es schon was Interessantes, weil nicht nur die Eigenschaften von Ballaststoffen zählen, also harte Textur, Volumen und so weiter, weil sich das hier nicht großartig verändert hat, sondern einfach nur die Ballaststoffe an sich sind sättigend. Und da habe ich auch für meine Coaching-Mitglieder, die haben ja alle so ein Coaching-Curriculum, wie so ein kleines Studium, das sie durchlaufen. Und da habe ich auch in einem Part, bin ich beim Thema Sättigung nochmal so ein bisschen abgeschweift Richtung Ballaststoffe. Und da haben wir uns mal auch so unterschiedliche Ballaststoffarten angeschaut. Und da habe ich auch eine Studie reingebracht, wo man gesehen hat, dass so viskose Ballaststoffe, dass die sehr, sehr sättigend sind. Und die haben auch eben nicht diese Eigenschaften von einer harten Textur. Und das zeigt wieder, wie komplex, aber auch zu unseren Gunsten wir Sättigung nutzen können. Ja? Also Sättigung ist komplex, aber wir können es zu unseren Gunsten nutzen. Und Ballaststoffe sind einfach, wie man jetzt auch hier sieht, an sich sättigend, auch wenn wir nicht unbedingt dadurch eine extrem harte Textur oder irgendwie ein extrem hohes Volumen bekommen. Und das ist, ich finde, das ist so cool, jetzt in so einer Studie das mal zu sehen. Und es gibt ähnliche Studien dieser Art, die das Ganze untermalen, dass wir sowas dann in der Praxis sehr, sehr gut umsetzen können, ohne unsere Lebensmittelauswahl extrem zu verändern. Und dazu kommen wir jetzt. Das, was ich euch jetzt sage, ist jetzt nicht nur das Resultat dieser einen Studie. Das habt ihr vielleicht schon ein paar Mal von mir gehört. Aber es ist, finde ich, trotzdem nochmal wichtig hervorzuheben, was einfach extrem viel für eure Sättigung ausmacht. Und zwar mehr Ballaststoffe in eure Ernährung zu integrieren. Und ihr könnt es ja auch wie in diesem Beispiel jetzt hier machen, wenn ihr irgendwas zubereitet, das ihr vielleicht selber backt, das ist was, was ich jetzt vielleicht niemals machen würde, aber ich weiß, dass es sehr, sehr viele von euch machen. Und dann könnt ihr eigentlich immer versuchen, irgendwas Ballaststoffreiches noch in dieses Rezept zu integrieren und könnt euch ziemlich sicher sein, dass sich das positiv auf die Sättigung auswirken wird. Ihr könnt auch ganz andere simple Sachen machen, die wir hier schon öfter besprochen haben, aber ich finde, sowas zu wiederholen und das immer wieder im Kopf zu haben, ist wichtig. Und zwar Nummer 1, in Mahlzeiten einfach die Ballaststoffe integrieren. Das heißt, Gemüse, Nummer 1, relativ einfach. Und das kann wirklich so ein simpler Swap sein. Ihr macht so mal so ein Standardgericht, eine Lasagne. Dann könnt ihr ja einfach noch Gemüse dazu nehmen in die Lasagne. Ihr verändert die Mahlzeit nicht komplett, also ihr esst jetzt nicht statt einer Lasagne einen Salat, sondern ihr passt die Mahlzeit einfach an oder ihr macht, keine Ahnung, eine Spaghetti Bolognese und macht dann da noch irgendwie ein bisschen Erbsen rein oder mehr Karotten, keine Ahnung. Also da einfach ein bisschen kreativ werden, ein bisschen Gemüse integrieren. Salat als Beilage ist auch immer relativ easy, um Ballaststoffe reinzukriegen. Was ich auch ganz, ganz oft sehe, dass viele Leute Quark oder Skier essen, ohne Obst oder Beeren reinzutun. Alles cool, kann man machen, also muss nicht jeder Quark mit Beeren oder Obst gemacht werden, aber man schenkt da halt sehr, sehr viel Potenzial für die Sättigung her, besonders wenn es so ein Daily-Essen ist, also wenn es mein Frühstück ist, das ich jeden Tag esse, dann Beeren zu integrieren, ist eigentlich so ein No-Brainer, außer man mag jetzt keine Beeren, habe habe ich jetzt noch nie eine Person kennengelernt, vielleicht gibt es die Person, dann muss man irgendwas anderes finden, aber gerade Beeren haben einen sehr, sehr hohen Ballaststoffgehalt und einen hohen Ballaststoff-zu-Kaloriengehalt, weil wir müssen ja hier auch immer die gesamte Kalorienzufuhr ein bisschen im Blick halten. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir integrieren Nüsse, um mehr Ballaststoffe zu bekommen, ist jetzt nicht so die beste Taktik, weil wir einfach sehr, sehr viele Kalorien haben, um vielleicht 5 Gramm Ballaststoffe zu bekommen, müssen wir halt extrem viele Kalorien investieren, ein paar hundert Kalorien. Das Gleiche ist bei diesem Thema Protein und Nüsse. Da wird ja auch manchmal in so Cheat Sheets auf Instagram, wenn die gepostet werden, dann empfohlen ja irgendwie für Veganer, esst mehr Nüsse, um auf eure Proteine zu bekommen. Und das ist halt ein sinnloser Tipp, weil wenn ich 500 Kalorien essen muss, um 10 Gramm Protein zu bekommen, dann geht die Rechnung nicht auf, wenn ich irgendwie meine Proteinzufuhr irgendwo zwischen, keine Ahnung, 80 und 160 Gramm habe, was so für die meisten irgendwo dazu trifft, je nachdem, wo das Gewicht ist, Körperfettanteil und so weiter, dann ist das nicht so eine geschickte Strategie. Und genauso hier bei den Ballaststoffen. Wenn ihr ballaststoffreiche Lebensmittel habt, die gleichzeitig noch wenig Kalorien liefern, dann habt ihr hier einen sehr, sehr großen Effekt. Heißt nicht, dass ihr nur noch kalorienarme, ballaststoffreiche Lebensmittel essen solltet, das wisst ihr. Aber so eine Integration ist deswegen halt ein No-Brainer, weil ihr habt jetzt vielleicht euer Standardfrühstück und das hat jetzt mal nur als Beispiel irgendwie 400 Kalorien. Und ihr packt dann noch 100 Kalorien Beeren rein und habt dadurch 7-8 Gramm Ballaststoffe nochmal zusätzlich. Dann macht ihr extrem viel für eure Sättigung und dafür müsst ihr nur 100 Kalorien sozusagen aufwenden. Und dieser Effekt ist halt sehr, sehr positiv und deswegen Ballaststoffe in Mahlzeiten integrieren. Das gleiche Beispiel haben wir beim Gemüse. Ihr müsst nur wenige Kalorien nochmal zusätzlich nutzen, um extrem viel für eure Sättigung zu tun, ohne dass ihr eine komplett andere Mahlzeit essen müsst. Dann ganz, ganz simpel Lebensmittel austauschen. Das sind die Klassiker, deswegen gehen wir jetzt auch schnell durch. Habt ihr wahrscheinlich schon oft gehört, aber es ist wirklich wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen, was für einen Unterschied es macht. Vollkorn, Semmel statt einem normalen oder Vollkorntoast statt normalem. Haferflocken statt Reispudding. Ich weiß, Reispudding hat gerade so einen Trend und ist ja auch okay, wenn man merkt, wenn ich ins Training gehe, dann sowas ein bisschen Schwereres zu essen oder was, was irgendwie so ein bisschen länger die Verdauung beschäftigt, was ja positiv ist für die Sättigung, ist nicht so gut. Ich gehe auf was leicht Verdauliches, ein Reispudding schmeckt mir auch noch gut, alles cool. Also ich bin kein Reispudding-Feind. Aber ich finde halt diesen Reispudding-Hype total sinnlos, weil für mich persönlich wäre das kein Lebensmittel, das, wenn ich wenig Gedanken mir über Ernährung machen möchte und meinen Körperfettanteil halten will, dass ich dann regelmäßig in hohen Mengen in meine Ernährung integriere. Besonders dann, wenn ich vielleicht ein bisschen Probleme mit der Sättigung habe. Und das geht ja vielen so. Oder wenn ich sogar vielleicht abnehmen will, dann ist ein Reispudding nicht eine extrem schlechte Wahl, aber es gibt auf jeden Fall viel, viel bessere Alternativen, zum Beispiel Haferflocken. Also wenn wir uns da die Sättigung anschauen, da würde ich sehr, 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 sehr viel drauf verwetten. Ich weiß es nicht, ob das schon mal untersucht wurde in der Studie. Wahrscheinlich Haferflocken gegen Reis, ganz, ganz sicher. Aber jetzt in dem konkreten Beispiel gegen Reispudding, der schon noch mal ein bisschen anders ist von den Eigenschaften, würde ich trotzdem sagen, dass die Haferflocken den extrem outperformen in Bezug auf die Sättigung. Ja, also solche ganz simplen Swaps, wo einfach wir ein Lebensmittel haben, das ja auch ähnlich ist. So, also Haferflocken und Reispudding ist ja so von der Mahlzeit her ähnlich, das aber viel, viel mehr Ballaststoffe hat. Linsen statt Reis, solche Sachen. Ja, also da könnt ihr wirklich mit einem Austausch von einem Lebensmittel, mit einer anderen bewussten Entscheidung extrem viel für die Sättigung machen. Geht hier aber immer über Integration statt Ausschluss. Ja, das heißt, dass ihr Sachen lieber integriert, statt sie auszuschließen. Ihr sagt jetzt nicht, ich will kein Reispudding mehr essen, sondern ich will öfter Haferflocken essen, oder? Ich will jetzt kein Reis essen oder keine Nudeln, nicht sowas sagen, sondern sagen, ich will jetzt öfter Linsen essen oder irgendwie andere Hülsenfrüchte. Also arbeitet ihr immer über Integration, weil das ist erstens aus wissenschaftlicher Sicht effektiver, haben wir Datenlage dazu, und zweitens ist es mental für euch ja viel, viel angenehmer, wenn ihr ein Lebensmittel integriert, statt es auszuschließen. Und durch diesen Einschluss findet automatisch der Ausschluss statt. Weil wenn ich an einem bestimmten Tag sage, okay, ich will jetzt mehr Haferflocken essen, oder ich will Haferflocken essen, dann werde ich ja automatisch nicht den Reispudding essen. Ich muss mir gar keine Gedanken über den machen. Das ist genauso diese Süßigkeiten-Thematik. In dem Moment, in dem ich mir sage, heute will ich als Nachtisch irgendwie einen Obstsalat essen, werde ich automatisch die Chance verringern und einfach mir Situationen nehmen, in denen ich dann irgendwie Schokolade oder was anderes esse, was vollkommen in Ordnung ist. Aber ich muss mich gar nicht so sehr um diesen Ausschluss kümmern, weil die Integration automatisch zu einem Ausschluss führt. Und wichtig auch, dass ihr, wenn ich immer so auf Ballaststoffe poche und das jetzt auch so erzähle, dass ihr auch Lebensmittel ohne Ballaststoffe konsumiert. Deswegen habe ich das vorhin mit dem Reispudding auch nochmal erklärt. Ihr könnt auch regelmäßig Reispudding essen. Ihr könnt den auch, wenn ich es gerade gesagt habe, ich würde es vielleicht bei mir nicht machen und ich würde es auch vielen nicht empfehlen, könnt ihr trotzdem, wenn es für euch funktioniert, Daily Reispudding integrieren. Und das ist ja das, was mich auf Social Media so oft nervt. Es wird immer alles so pauschalisiert gesagt. Und irgendwie auch von mir werdet ihr nie so eine Empfehlung bekommen, esst keinen Reispudding, sondern ich werde es immer euch in einem Zusammenhang erklären. Weil wenn das für dich funktioniert und wenn du sowas in deine Ernährung regelmäßig integrierst, es sogar vielleicht täglich in deine Ernährung integrierst und du trotzdem gut satt wirst, warum solltest du es dann verändern? Natürlich kann man dann argumentieren, ja, Haferflocken haben noch mehr Mineralstoffe etc. Klar, also der gesamte Kontext ist dann schon wichtig bei solchen Entscheidungen, aber wenn wir jetzt mal nur mit der Perspektive Sättigung drauf schauen, müssen wir nicht alles optimieren. Es sind Lebensmittel auch ohne Ballaststoffe okay. Wir müssen nicht alle Tools in jeder Mahlzeit nutzen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, das ich auch immer wieder betonen werde, wenn es um Sättigung geht. Wir haben eine große Toolbox und deswegen hört ihr auch hier immer ganz viele verschiedene Tipps und Situationen, wie man Sättigung angehen kann. Das heißt aber nicht, dass man immer jede nutzen muss. So viele Wege führen nach Rom und eine Kombination von vielen verschiedenen Sachen hilft oft und viele Sachen kann man auch oft ignorieren. Da habe ich ja, glaube ich, auch in der letzten Podcast-Folge drüber gesprochen, über das Thema Ablenkung beim Essen. Da habe ich ja gesagt, das ist zum Beispiel ein Thema, das ich aktuell ignoriere. Also ist für mich okay, wenn ich beim Essen abgelenkt bin, weil ich dieses Tool nicht benötige. Würde ich jetzt eine Diät machen und würde sagen, okay, ich muss meinen Körper oder will meinen Körperfettanteil nochmal nach unten bringen, dann würde ich vermutlich, wenn ich merke, irgendwann, es klappt nicht mehr so gut mit der Sättigung, ich habe jetzt echt alles optimiert und ich will nochmal ein paar Prozent rausholen, dann würde ich mich vielleicht sogar dazu entscheiden, ohne Ablenkung zu essen. Und das mache ich tatsächlich auch so, wenn ich Situationen habe, wo ich vielleicht mal, keine Ahnung, 2 Wochen irgendwo unterwegs war und ich weiß, ey, Bewegung war weniger, Kalorienzufuhr war hoch. Und ich dann danach wieder auf eine entspannte Art und Weise gegenreguliere, dann mache ich es tatsächlich oft so, dass ich mir mein Frühstück relativ plain mache. Also dann bereite ich auch meinen Quark in der Früh anders zu. Ich mache den nicht so süß, ich mache da nicht so viel Fett rein, ich mache den einfach nicht so schmackhaft. Das heißt, dann entscheide ich situativ bewusst, dass ich das Ding jetzt nicht so lecker mache. Dann mache ich es wirklich so eine 5 oder 6 von 10. Und dann in meinem normalen Alltag, wenn ich mein Gewicht halte, dann wird es halt wieder eine 7 oder 8 von 10. Also man muss nicht immer in jeder Situation jedes Tool nutzen. Und deswegen will ich euch ja immer die Mechanismen beibringen, damit ihr die dann selber für euch nutzen könnt und selber diese bewussten Entscheidungen treffen könnt. Das war's mit dem Themengebiet Neues aus der Forschung. Ich denke, das könnt ihr wirklich sehr, sehr gut in der Praxis anwenden. Teil davon macht ihr wahrscheinlich schon. Jetzt kommen wir zum Q&A. Da war die erste Frage: Misst die Apple Watch richtig? Erstmal Empfehlung von mir, Folge 195, heißt Kalorien, Schritte, Puls, was Fitness-Tracker wirklich leisten und wo sie scheitern. Am besten mal die Folge anhören, da habe ich dieses Thema wirklich ausführlichst erklärt. Aber wir fassen es hier nochmal zusammen. 2 Studien sind jetzt gerade in Bezug auf diese Frage zur Apple Watch relevant, aber das könnt ihr auch auf andere Fitness-Tracker anwenden, weil die im Endeffekt alle ähnlich performt haben. Da hat man sich die Apple Watch 6 angeschaut. Ich glaube, die aktuellste ist die 8 oder 9. Also ich glaube, 8 ist die neueste. Und die haben jetzt auch nicht wahrscheinlich so viel neue Technologie, die das ganze Thema wieder verändert. Müssen wir warten, bis da neue Studien kommen. Aber ich glaube nicht, dass jetzt da die neuesten Modelle so viel Unterschied zeigen werden. I don't know. Wir werden sehen. Aber das ist das, was wir an Daten haben. Und darauf können wir uns jetzt halt nur beziehen. Da hat man sich angeschaut, was für Abweichungen wir bei den Schritten haben, also was ist tatsächlich dann an Schritten da und was sagt die Apple Watch, und da haben wir eine Abweichung von bis zu 30%. Das ist immer unterschiedlich, also generell bei diesen Aktivitätstrackern haben wir so eine Abweichung bis zu 30%, bei der Apple Watch ist manchmal mehr, manchmal weniger, ist auch eine individuelle Variabilität da. Im Endeffekt reicht es aber, um die Schritte einzuschätzen. Wir brauchen dann nicht so eine extrem hohe Genauigkeit. Und deswegen würde ich euch auch empfehlen, dass ihr bei den Schritten da euch nicht so viele Gedanken macht, wie jetzt die Abweichung ist. Ihr könnt euch schon bei den Aktivitätstrackern, bei den meisten, gerade bei den großen Marken, schon relativ gut drauf verlassen. Kalorienverbrauch, das ist ja immer dieses große Thema und das ist in allen Studien ungenau bei allen Aktivitäten. Also gerade bei den sportlichen Aktivitäten, da sind die Kalorien, die da von den Fitness-Trackern angezeigt werden, einfach extrem ungenau. Das gleiche bei Cardiogeräten, wenn ihr irgendwie im Gym seid. Also ignoriert diese Zahl einfach, die sind super, super ungenau. Und das ist auch relativ einfach zu beantworten. Wieso ist es nicht so genau? Weil wir haben eine hohe individuelle Variabilität, das heißt Organmasse, Muskelmasse und so weiter, die berücksichtigen diese Aktivitätstracker einfach nicht. Die berücksichtigen auch viele Kalorienrechner nicht und das ist ein generelles Problem, das wir haben. Das kommt jetzt aber gleich zur Lösung, was man da machen muss. Und zusätzlich sind die Aktivitätskalorien einfach extrem ungenau, was das Ganze, wenn man einfach aktiv ist, nochmal stärker verfälscht. Wenn ich jetzt natürlich nur die eine Komponente anschaue und ich sage, ich mache maximal irgendwie ein bisschen Bewegung durch Schritte, aber sonst sitze ich die ganze Zeit rum, dann ist es ja nochmal ein anderes Thema, als wenn ich jetzt noch Sport mache und dann mein Fitness-Tracker diese Aktivität auch noch berücksichtigen muss. Und bei dieser Aktivität kommt nochmal mehr Abweichung dazu. Also was ist die Lösung? Schritteangaben, die kann man nutzen, gerade während einer Diät. Da kann man sehen, okay, werden jetzt meine Schritte weniger? Also wehrt sich mein Körper sozusagen gegen den Fettverlust, um dann entweder dagegen zu steuern, das anzuerkennen, mit der Ernährung ein bisschen was zu verändern, also Kalorien vielleicht runterzuschrauben, um dann einfach bewusste Entscheidungen zu treffen. Oder halt, ja, wie gesagt, mehr Aktivität durch bestimmte Maßnahmen zu erreichen, einfach um diese Veränderungen zu beobachten. Man kann es natürlich auch nutzen, wenn man gerade anfängt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen oder irgendwie ein höheres Aktivitätslevel etablieren möchte, dass man schaut, okay, was muss ich denn daily so an Sachen machen, um auf eine bestimmte Aktivität zu kommen? Also so mache ich das dann zum Beispiel, dass ich in einer bestimmten Situation, in der ich dann natürlich auch berücksichtige, was ist gerade mein Ziel, für ein paar Tage den Aktivitätstracker trage und dann ein Gefühl dafür bekomme, also wenn ich jetzt zum Beispiel auch wieder auf Bali bin oder dann wieder an einem anderen Ort bin oder auch zu Hause bin und sich irgendwas verändert in meinem Alltag, dann trage ich die meistens für ein paar Tage, so eine Fitbit, und schaue dann, okay, was ist bei bestimmten Aktivitäten mein Aktivitätslevel, was sollte ich so machen, um auf mein Mindestmaß zu kommen, was ich gern hätte, und dann muss ich eigentlich diesen Fitness-Tracker auch nicht mehr tragen. Kann man dann schon noch machen, weil ja auch an vielen Tagen die Aktivität variiert. Das heißt, man kann es ja nicht anhand von diesen Routinen dann immer nur festmachen. Ja, irgendwie bin ich heute ins Gym gelaufen, war ich im Gym generell, habe ich irgendwie anderen Sport gemacht. Es kann ja auch so im Alltag viel an Schritten passieren. Irgendwie man war einkaufen oder irgendwas ganz anderes ist passiert, was sich dann auswirkt. Dafür kann man das natürlich nicht nutzen. Aber jetzt zum Beispiel für meinen Basic-Alltag hier zu Hause, ich weiß halt, okay, wenn ich eine Stunde auf meinem Walking-Pad beim Arbeiten war, dann habe ich ungefähr die Aktivität. Wenn ich 2 Stunden war, habe ich die Aktivität. Wenn ich dazu noch im Gym war, dann habe ich die Aktivität und dann habe ich so ein Gefühl dafür. So benutze ich das. Also so könnt ihr eben diese Daten auch nutzen, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen. Wenn mein Alltag so und so aussieht, ist meine Aktivität so und so. Und wenn ich zum Beispiel einen ganz ruhigen Tag habe, dann weiß ich, okay, meine Baseline ist irgendwie, keine Ahnung, bei mir 2000 Schritte. Wenn ich jetzt nicht zum Sport gehe und nur arbeite, dann weiß ich halt, okay, meine Baseline ist wirklich so bei 2000 Schritten in meinem Haushalt. Und dann ist es einfach der Input für mich, hey, wenn jetzt die nächsten Tage auch nicht so aktiv wären, mach vielleicht heute ein bisschen was. Aber für mich ist dann auch okay, wenn ich mal einen Tag mit 2.000, 3.000 Schritten habe. Also es muss nicht immer alles von der Baseline hoch sein. Wenn dann ich am nächsten Tag, zum Beispiel heute, jetzt gehen wir wieder kicken später, sicherlich 3 Stunden oder so, da werde ich so eine hohe Aktivität haben, da ist es für mich vollkommen in Ordnung, dass ich gestern gar nichts gemacht habe. Also gestern war ich safe irgendwo so bei, ich war ein bisschen unterwegs, so war bei Freunden, aber ich war nicht über 3.000, 4.000 Schritte. Und das ist für mich vollkommen in Ordnung, wenn ich jetzt heute irgendwie 13.000 mache oder auch wenn ich heute nur 9.000 mache. Also da euch nicht zu sehr stressen, ich will es aber hier jetzt bei dem Schritte-Thema gar nicht zu sehr abschweifen, aber ich finde es immer wieder wichtig, weil ich weiß, dass ich da viele unter Druck setze, habe auch ein Reel dazu heute gepostet. Deswegen wollte ich noch ein bisschen Kontext dazu geben. Jetzt nochmal zum Thema Kalorienverbrauch, wie ihr damit umgehen solltet. Egal welchen Kalorienrechner ihr benutzt und egal was für einen Fitness-Tracker ihr habt, diese Angabe ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zutreffend. Ihr könnt es ja mal probieren und euch so ernähren, wie es euer Fitness-Tracker sagt und vielleicht funktioniert es für euch, aber in der Regel wird es nicht funktionieren, weil dazu haben wir ganz klare Datenlage. Was ihr immer machen solltet in eurer Ernährung ist, und das ist die einzige Lösung, das ist das, was ich im Coaching mache, das ist, was alle im Community-Bereich machen sollten, und da gibt es eine Anleitung dann dazu, da gibt es so eine Entscheidungshilfe, die diese Kalorien anpasst, ist folgendes. Ihr müsst euch auf eine Kalorienzufuhr festlegen und dann beobachten, was in der echten Welt mit eurem Körper passiert. Es gibt leider aktuell noch keine Lösung. Es gibt sehr, sehr genaue Kalorienrechner und hoffentlich werden die Aktivitätstracker auch immer besser. Ich denke, das dauert aber noch, bis wir da wirklich extrem genaue Daten haben. Und bis dahin ist die geschickteste Lösung, und das ist eine Lösung, die sehr, sehr gut funktioniert, sich an eine Kalorienzufuhr zu halten und dann zu schauen, was passiert in der echten Welt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Gewicht halten wollt und ihr nehmt, nur mal als Beispiel, 2800 Kalorien zu euch. Und dann seht ihr, okay, mit diesen 2800 Kalorien, ich nehme konstant langsam und langsam und langsam zu. Ich wollte aber mit diesen 2800 Kalorien mein Gewicht halten. Also weißt du, das ist nicht deine Erhaltungszufuhr. Du verbrauchst weniger Kalorien im Durchschnitt. Also Kalorien runterschrauben. Beim Abnehmen das Gleiche. Du denkst, okay, mit 1800 Kalorien müsste ich jetzt Fett verlieren. Du siehst aber, ey, da passiert nichts, obwohl ich gecheckt habe. Ich halte mich an die Kalorien, Aktivität passt, ist alles konstant so. Du gehst davon aus, dass der Input, den du hast, so viel Kalorien nehme ich zu mir und meine Aktivität, die schwankt jetzt auch nicht extrem, das ist alles konstant. Dann musst du halt die Kalorien verringern. Du musst immer schauen, was passiert denn mit dieser Kalorienzufuhr in der echten Welt. Möchte ich jetzt aber auch nicht zu krass ausschweifen, weil wir schon in der Vergangenheit ein paar Mal drüber gesprochen haben und auch in der Zukunft immer wieder drüber sprechen werden. Aber das ist im Endeffekt ein Fakt. Du musst immer, wenn du ein bestimmtes körperliches Ziel dann hast, schauen, was passiert in der echten Welt, weil alle Rechnungen von Kalorienrechnern, Aktivitätstrackern und so weiter, das sind immer nur Schätzungen. Wir haben immer individuelle Variabilität und manchmal kann es sein, dass es ein Volltreffer ist, aber oft ist es eben nicht so und dann musst du schauen, was passiert in der echten Welt und was mache ich dann mit meinen Kalorien als Reaktion darauf, um dann wieder auf den Weg zu kommen, dass ich da hinkomme, wo ich hin will, eben mit der richtigen Kalorienzufuhr dann. Nächste sehr, sehr spannende Frage, über die es auch wahrscheinlich bald nochmal eine Podcast-Folge geben wird, aber dazu gleich ein bisschen mehr. Wie sollte man als Kraftsportlerin den BMI betrachten? Gibt es eine Faustregel? Also der BMI ist nicht so einfach zu ignorieren, wie es immer kommuniziert wird. Habt ihr vielleicht auch schon mal von mir oder eben nicht von mir gehört, dass ich den BMI so extrem bashe? Es wird ja immer so, also dieser BMI sofort als, ja, braucht man als Kraftsportler oder Kraftsportlerin nicht, kann man total ignorieren, so ein bisschen kommuniziert. Finde ich aber falsch, weil man muss den Kontext verstehen. Also man muss erstmal verstehen, für was ist der BMI? Der BMI kann helfen, eine schnelle Einschätzung des Körperfettanteils zu haben. Das ist besonders bei der generellen Bevölkerung relevant, die dann eben ein bestimmtes durchschnittliches Maß an Muskelmasse hat, weil das ist ja, was den BMI eben verfälschen kann. Wenn ich jetzt mir zwei Personen anschaue, die sind beide 1,70, haben beide einen Körperfettanteil von, keine Ahnung, 20% oder, ja, machen wir mal mit 20% und die eine Person hat irgendwie 30 Kilogramm Muskelmasse und die andere 40 Kilogramm Muskelmasse. Das heißt, beide haben gleichen Körperfettanteil, beide sind gleich groß, aber die eine Person, die 10 Kilogramm Muskelmasse mehr hat, wird einen deutlich höheren BMI haben. Und hier entsteht jetzt eine Verfälschung beim BMI. Ja, weil sobald wir Krafttraining machen oder anderen Sport, haben wir mehr Muskelmasse als die generelle Bevölkerung und dadurch verfälscht sich der BMI. Weil der BMI eben auf einer Prämisse entwickelt wurde, dass die durchschnittliche Muskelmasse halt einen bestimmten Wert hat. Und das trifft auch bei den meisten zu. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie in der Arztpraxis schauen, und da kommen die meisten Menschen rein, die eben so einen Lifestyle haben, wie es die generelle Bevölkerung hat, dann ist der Body Mass Index tatsächlich ein gutes Instrument für den Arzt, um relativ schnell einzuschätzen, okay, in was für einem Gesundheitsrisiko befindet sich diese Person gerade aufgrund des BMIs. Das heißt, es ist eine aktuell die relevanteste und die sinnvollste Einschätzung, die wir haben, um die generelle Bevölkerung relativ schnell einzustufen. Und sowas ist ja oft relevant. Es gibt ja zum Beispiel auch die Navy-Methode beim Körperfettanteil, habt ihr vielleicht schon mal gehört, haben wir auch hier schon drüber gesprochen, die gar nicht so schlecht ist, um in einer großen Gruppe einen Durchschnittskörperfettanteil herauszufinden. Ja, das heißt, die ist individuell, haben wir eine Variabilität. Das heißt, wenn du jetzt für dich selber die Navy-Methode benutzt, ist es nur ein Anhaltswert. Aber wenn wir auf einmal eine Gruppe von 50 Personen haben, dann können wir sehr gut sagen, ey, der Durchschnittskörperfettanteil von dieser Gruppe, der ist relativ nah an dem, den wir hätten, wenn wir ihn wirklich ganz akkurat messen. Und das ist halt, deswegen hat man es für, das ist halt die Navy-Methode fürs Militär entwickelt, damit man schnell über eine Gruppe herausfinden kann, wie ist denn der Gesundheitszustand der Gruppe oder einfach der Fitnesszustand. Und da ist es dann ein relevantes Messwerkzeug. Für die individuelle Person dann eben nicht. Beim BMI ist es ein bisschen ähnlich, aber hier müssen wir schon auch nochmal mehr auf diese individuellen Unterschiede schauen. Deswegen ist der BMI für die meisten nicht relevant, wenn Übergewicht dabei rauskommt. Ja, weil gesundheitlich gesehen ist der Körperfettanteil entscheidend. Und wenn der Körperfettanteil zu hoch ist, dann heißt es nicht immer auch, dass der Body Mass Index hoch ist, weil es kann ja auch sein, dass extrem wenig Muskelmasse vorhanden ist. Es kann aber auch sein, dass der Körperfettanteil moderat oder niedrig ist und der Body Mass Index trotzdem übergewichtig anzeigt. Und man muss auch hier ein bisschen unterscheiden, also jetzt mal, oder weggehen vom Body Mass Index, auch Übergewicht in Bezug auf den Körperfettanteil ist nicht immer sofort ein hoher Risikofaktor. Wir haben eher Probleme, wenn wir so in dieses Obesity, also in das Adipositas-Thema vorstoßen, weil der Körperfettanteil, der kann schon mal auch bei einer Person ein bisschen höher sein und trotzdem sich gesundheitlich nicht negativ auswirken. Auch hier individuelle Variabilität. Jetzt aber das Wichtige. Es ist nicht komplett irrelevant. Die Chance ist hoch, dass wenn beim BMI Adipositas Grad 1 bis 3 kommt, dass der Körperfettanteil zu hoch ist. Besonders bei Frauen. Wieso? Manche Männer und Frauen mit einer extrem guten Genetik, die können bei einem moderaten Körperfettanteil und extrem viel Muskelmasse einen Adipositas-BMI haben. Das ist aber sehr, sehr selten. Das heißt, selbst die Leute, die Krafttraining betreiben und einen moderaten Körperfettanteil haben, die werden in der Regel beim BMI irgendwo im Übergewichtsbereich sich ansiedeln. Wir können jetzt mal ein Beispiel machen. Eine Person, die 1,60 groß ist, die hätte mit 79 Kilo einen BMI von 30, also Adipositas Grad 1. Und es ist extremst selten, dass eine Frau, die jetzt 1,60 ist, aber auch bei einem Mann kann es schon mal ein bisschen mehr vorkommen, weil die Muskelmasse einfach ein bisschen höher ist, aber es ist extrem unwahrscheinlich, dass eine Frau, die 1,60 ist, dass die, auch wenn die eine Elite-Genetik hat, dass die mit 79 Kilogramm einen moderaten Körperfettanteil hat. Also wenn man in diesem Adipositas-Grad landet, dann ist Krafttraining hin oder her der Körperfettanteil in der Regel in einem höheren Niveau. Deswegen ist dieses dem BMI immer total schlecht reden oft aus dem Kontext gezogen. Weil wenn der BMI dann in diesem Adipositas-Bereich ist, dann ist, auch wenn du Krafttraining machst, die Chance, dass dein Körperfettanteil relativ hoch ist, ziemlich hoch. Heißt es aber nicht, dass wir den BMI nutzen sollten, um unseren Gesundheitszustand hier einzuschätzen. Im Gegenteil, weil die meisten Leute eben mit diesem moderaten Körperfettanteil oder vielleicht auch moderat hohen Körperfettanteil und wenn sie dann Sport machen, in einem Bereich landen, der Übergewicht bedeutet laut Body Mass Index. Und es kann meiner Erfahrung nach viele verunsichern. Und mal abgesehen davon, dass man sich nicht an seinem Selbstwert, also man sollte nicht den Selbstwert damit verknüpfen, was jetzt hier auf irgendeiner Body Mass Index Skala steht. Aber wenn es rein um eine Beurteilung des Gesundheitszustandes geht und vielleicht auch um eine Einschätzung, sollte ich jetzt noch ein bisschen Fett verlieren oder nicht, da ist sowas schon relevant für einen selber, aber da sollten wir den Body Mass Index nicht benutzen. Ich habe ja schon ewig mal eine Folge zum Thema Körperfettanteil angeteasert. Ich glaube auch, dass es euch interessiert. Aber gebt mir da vielleicht bitte einfach mal per Instagram DM Feedback und spamt mich da ein bisschen zu, wenn ihr die Folge wollt. Dann mache ich die mal gerne, was ein gesunder Körperfettanteil ist und. dann können wir mal so ein bisschen ausführlicher, oder nicht ein bisschen, dann können wir mal richtig ausführlich drüber sprechen, dann könnt ihr das auch besser einschätzen, auch welche Messinstrumente etc., damit ihr dann wirklich für euch eine Einschätzung habt und eben nicht den Body Mass Index benutzen müsst. Aber wie gesagt, wenn ihr mal eine Body Mass Index Bemessung gemacht habt, kann man ja ganz easy auch im Internet eingeben, es geht ja super schnell, und ihr landet da im Adipositas-Bereich, dann ist die Chance schon hoch, dass euer Körperfettanteil eher in einem höheren Niveau ist. Heißt ja nicht sofort, dass es extrem gesundheitlich problematisch ist, weil hierfür ist einfach der Body Mass Index nicht sinnvoll für Leute, die Sport machen. Aber es kann euch mal so einen ersten Hinweis darauf geben, und deswegen sollte man den Body Mass Index immer im Kontext betrachten. Jetzt kommen wir zu den drei oder vier Ernährungsfragen. Die erste, die interessiert, glaube ich, viele, weil die sehr relevant für viele ist, und zwar: Ist Magerquark schlecht oder ungesund? Kleiner Spoiler, ist es nicht, das wissen die meisten vermutlich. Aber ich erkläre jetzt mal ein bisschen was zu diesem ganzen Thema, damit ihr das versteht, auch woher diese Argumentation meiner Meinung nach kommt. Der Großteil der wissenschaftlichen Literatur sind Beobachtungsdaten. Und da ist das Problem, dass wir nur auf eine Bevölkerungsschicht schauen, die Milchprodukte konsumiert, die uns aber gar keine Aussagekraft gibt in Bezug auf die Kausalität. Wir wissen also nicht, ob diese Bevölkerungsschicht einfach nur viele Milchprodukte konsumiert oder ob die Milchprodukte dann bei dieser ungesunden Bevölkerungsschicht der Grund sind für diese gesundheitlichen Probleme. Das haben wir immer bei Beobachtungsstudien. Wir haben eine Korrelation, also einen Zusammenhang, aber keine Kausalität. Und so eine Korrelation ist nicht total wertlos, weil die kann uns dann als Gesellschaft Hinweise darauf geben, dass hier vielleicht ein Problem da ist. Dann muss aber weiter geforscht werden und geschaut werden, okay, können wir Studien designen, die uns Kausalität aufzeigen. Und das haben wir zum Glück bei diesem Thema. Dazu kommen wir aber später. Also das ist schon mal das erste Problem, das wir haben. Wir haben ganz viel Beobachtungsdaten. Und diese Beobachtungsdaten, die werden für Angstgemache von ideologistischen Veganern meiner Meinung nach benutzt. Ja, die benutzen dann auch, oder die sind oft diesen Nature Fallacy Argument verfallen. Das heißt, dass nur weil etwas natürlich ist, es als etwas Positives angesehen wird. Und ihr wisst ja, auch ich bin Freund davon, dass man viel Richtung Evolution schaut, weil uns das viel Hinweise gibt. Aber das sollte uns nie die Entscheidung komplett abnehmen oder uns komplett leiten lassen. Weil wenn wir mal schauen, was natürlich ist, mein Lieblingsbeispiel ist immer, dann geht mal im Winter, wenn es so minus 10 Grad hat, dann geht mal aus euren Wohnungen raus und dann seht ihr, wie toll das ist, dass wir uns nicht immer so verhalten, wie es die Natur vorgesehen hat oder was natürlich ist für uns. Ja, Antibiotika, die natürlich auch negative Eigenschaften haben, aber die rein wissenschaftlich betrachtet ein extremer Vorsprung für unsere Gesundheit waren. Impfungen, auch ein kontroverses Thema, aber auch hier wissenschaftlich ganz eindeutig, was für positive Auswirkungen in der modernen Gesellschaft mit diesen Problemen, die dann durch die moderne Gesellschaft entstehen, also dass Krankheiten und so weiter entstehen können, die vielleicht sonst nicht entstanden wären, dass da Impfungen extrem hilfreich sind, die alles andere sind als natürlich vom Grundgedanken, also vom Grundgedanken ja eigentlich schon, ja, aber von der Eigenschaft her sind sie logischerweise nicht natürlich, in Anführungszeichen, aber extrem hilfreich. Und gibt noch ganz, ganz viele andere Beispiele. Also ich finde, das Wohnungsbeispiel ist, glaube ich, das, was die meisten auch rein von so einem emotionalen Punkt vielleicht am besten immer verstehen können, weil gerade so Impfungen oder jetzt auch Antibiotika, da haben vielleicht schon mal Leute irgendwie negative Erfahrungen gehabt oder keine Ahnung. Das ist, finde ich, immer nicht so ein gutes Beispiel, um das zu erklären, aber das Wohnungs- und Hausthema ist oft das Einfachste, weil da haben die wenigsten irgendwie negative Assoziationen mit. Aber das ist eigentlich ein ganz, ganz simples Beispiel für dieses Nature Fallacy-Argument. Nicht, also nur weil es natürlich ist, heißt es nicht, dass es gleich gut für uns ist. Aber das wird halt oft gerade von dieser veganen Nische, von dieser veganen Bubble oft benutzt, um dann zu argumentieren, ja, das ist doch die Milch, du bist doch kein Kalb und so. Das sind halt so Argumentationen. Ich verstehe das ein bisschen, wo das herkommt, aber da sollte man dann reflektiert genug sein, um zu verstehen, dass das kein sachliches, objektives Argument ist. Weil dann möchte ich bitte, dass die Person, die diesen Post oder diesen Kommentar schreibt, mal ihr Handy weglegt, weil dann kann die das gar nicht mehr machen, weil das Handy ist auch alles andere als natürlich. Also diese, es ist schon so idiotisch eigentlich von sich selber, dass man über Natürlichkeit schreibt auf einem fucking Smartphone. Also diese Logik sollten viele dann vielleicht mal haben. Und es zeigt mir halt oft, dass diese Leute leider nicht so reflektiert sind. Und deswegen ist dieses Narrative entstanden, dass Milchprodukte schlecht sind, weil wir viel Beobachtungsstudien haben und weil halt dieses Nature Fallacy Argument benutzt wird. Milch ist unnatürlich, das ist nicht für uns Menschen gedacht. Ja, aber daran können wir das nicht bewerten. Und ich erkläre euch jetzt auch gleich, wieso Milch für eine bestimmte Bevölkerungsschicht extrem natürlich sogar ist. Also sogar dieses Argument kann man auseinandernehmen. Mal ein bisschen Hintergrund. In Deutschland haben wir ungefähr so 15% in der Bevölkerung Laktoseintoleranz. Also die Leute produzieren nicht genug von dem Enzym Laktase, das den Milchzucker aufspaltet und ihn verdaulich macht. Dadurch entstehen diese körperlichen Beschwerden, also die Verdauungsprobleme, weil der Magen diese Laktose, also den Milchzucker, nicht aufspalten kann, weil ihm dieses Laktaseenzym fehlt. Und das ist eben diese Laktoseintoleranz. Deswegen gibt es ja auch Laktasetabletten oder Firmen mischen das in die Produkte rein. Im Endeffekt ist das nichts anderes als ein Hinzufügen von diesem Enzym, das euer Körper nicht herstellen kann. Das sind laktosefreie Produkte. Die haben nicht irgendwas nicht drin, sondern bei laktosefreien Produkten ist einfach entweder Laktase drin oder das wurde schon davor eben so aufgespaltet. Also relativ simples Thema. Wenn wir jetzt mal uns die Evolution dazu anschauen, was das Thema sehr, sehr spannend macht, dann sehen wir, dass die meisten eben diese Fähigkeit, Laktase zu produzieren, nach dem Abstillen verlieren. In der Jungsteinzeit ist aber eine Genmutation in Mitteleuropa entstanden, die Laktaseproduktion auch für Erwachsene möglich gemacht hat. Und diese Genmutation haben wir immer noch in uns. Und jetzt wird spannend. Untersuchungen zeigen, dass nur eine von 8 Personen diese Genmutation vor ungefähr so 3000 Jahren in Mitteleuropa hatte. Da hat man in Ausgrabungen von der Schlacht hat man Leute untersucht und hat dann eben geschaut, okay, was für eine Genmutation hatten die das und da hatte das eben nur eine von 8 Personen. Das heißt, vor 3000 Jahren war dieses Gen hier in Mitteleuropa nicht so ausgebreitet. In 3000 Jahren, was evolutionsbiologisch betrachtet ein extrem kurzer Zeitraum ist, hat sich aber dieses Gen durchgesetzt, sodass halt heute 90% in Mitteleuropa dieses Gen haben. Das ist ein sehr, sehr starker Hinweis darauf, dass Milch für das Überleben in dieser Phase extrem wichtig war. Ergo, energie- und nährstoffreich. Also dieses Argument, dass Milch nicht natürlich ist und nicht sinnvoll für uns ist, können wir mit solchen Daten ziemlich gut widerlegen. Das ist jetzt noch kein 100%iger Hinweis darauf, aber wenn man das rein evolutionsbiologisch betrachtet, macht es schon alles sehr, sehr viel Sinn. Und jetzt kommt das Zweite. Dazu haben wir auch Reviews dazu, also Studien, in denen man mehrere Studien zusammenfasst, die auch kausale Studien haben, die ganz klar zeigen, dass mehr Studien positive als negative Effekte auf die Gesundheit zeigen bei regelmäßigem Milchkonsum. Also, Fazit zu dem ganzen Thema. Der Verzicht sollte, wenn dann, aus ethischen Gründen stattfinden. Und deswegen ist es ja auch okay, wenn viele Veganer diese Argumentation bringen, konsumiere keine Milchprodukte und dann ethische Argumentationen mit reinbringen. Finde ich vollkommen in Ordnung. Ich glaube nicht, dass die Art und Weise, wie die meisten das machen, zielführend ist. Und das verstehen viele auch nicht. Also wenn ich mich jetzt vegan ernähre, den Leuten das dann so vor den Kopf zu hauen, ist rein psychologisch gesehen nicht so die geschickteste Taktik. Weil das hat noch nie funktioniert, wenn man Personen mit was auf eine negative Art und Weise konfrontiert. Also ich glaube, dass es der veganen Bubble sehr, sehr gut tun würde, wenn die über Aufklärung kommen, anstatt über Konfrontation. Aber in 99% der Fällen ist es eine Konfrontation von, hey, ich bin besser, ich konsumiere das nicht und du bist so scheiße, weil du konsumierst es und schau dich doch mal an. Natürlich gehen die anderen Personen, die tierische Produkte konsumieren, dann total in die Abwehrhaltung. Weil man will ja das eigene, die eigenen moralischen Kompässe will man ja rechtfertigen. Und dann geht man automatisch, das ist ganz menschlich, in die Abwehrhaltung, weil man will ja nicht sagen, stimmt, du hast recht. Also das wird sofort, das geht sofort in einen Konflikt rein. Und deswegen wäre es vielleicht ganz klug von dieser Bubble, wenn die ja wirklich Leute dafür überzeugen wollen, wenn sie nicht so egoistisch wären und nicht so sehr auf das eigene ich bin so toll achten würden, sondern eher, okay, wenn es mir wirklich wichtig ist, dass ich die andere Person davon überzeuge, dann sollte ich doch einfach über eine andere Argumentationsschiene kommen. Nicht so konfrontativ, sondern eher so ein Miteinander. So aufklären, Gedanken anregen, Verständnis zeigen und über diesen Weg zu kommen, wäre doch viel, viel besser und ist auch meiner Meinung nach der einzige Weg. Und deswegen, wenn ihr Milchprodukte nicht konsumieren wollt, dann macht es aus ethischen Gründen, dann ist es okay. Aber deswegen, es war ja die Frage, ist Magerquark schlecht oder gesund? Diesen schlechten Part, das ist, hat ja nichts mit, kann man ja jetzt auch abgesehen von Gesundheit interpretieren, das ist was ihr selber entscheiden müsst. Aber ungesund, das können wir definitiv anhand von den wissenschaftlichen Daten, die wir haben, verneinen, ist es nicht. Und deswegen entscheidet es selber, aber der Verzicht sollte nur meiner Meinung nach und auch den wissenschaftlichen Daten nach aus ethischen Gründen stattfinden. Jetzt ein ganz kontroverses Thema, zu dem ich leider nicht die perfekte Lösung habe, aber das ist die einzige Lösung, die wir haben. Und zwar, ist das Erhitzen von Sucralose und Proteinpulver beim Kochen oder Backen schädlich? Mir fällt jetzt erst auf, dass das Wort Proteinpulver drin ist, deswegen sorry dafür, das nehme ich jetzt nicht mit in die Frage rein. Kann ich aber sagen, beim Proteinpulver gibt es nichts, was ihr irgendwie nicht erhitzen solltet. Ja, aber darum ging es nicht in der Frage, sondern es ging um die Sucralose, die halt auch oft im Proteinpulver als Süßstoff drin ist. Also die Behauptung, dass Sucralose nicht erhitzt werden soll, ist deshalb, weil dabei tatsächlich ein schädliches Molekül entsteht. Die Studien, die wir dazu haben, die zeigen, dass so bei über 120 Grad bei Sucralose gesundheitsschädliche Verbindungen entstehen. So hohe Temperaturen entstehen tatsächlich auch oft in industriellen Prozessen und manchmal auch zu Hause. Es wird ja dann oft dieses Argument gebracht, ja, in der Wirklichkeit entstehen diese Temperaturen aber nicht im Kern dieses Backgutes oder was man da auch immer erhitzt. Aber da muss man auch mal ganz ehrlich sein, die Sucralose habt ihr doch nicht nur in der Mitte dieses Produktes, oder? Also wenn natürlich die Kerntemperatur von irgendwas, was ich backe, auf 80 Grad ansteigt, aber der Mantel, wo auch die Sucralose drin ist, genauso warm wird wie der Ofen oder sogar, ja, also deutlich wärmer als diese 120 Grad, dann finde ich, das ist immer eine sehr, sehr schlechte Argumentation, weil so ja oft argumentiert wird. Aber was tatsächlich so ist, es ist unklar, in welchen Mengen diese Stoffe entstehen. Und es ist tatsächlich so, dass wenn ein Produkt nicht sehr lange bei einer bestimmten Temperatur erhitzt wird, dass es dann nicht sofort diese Temperatur annimmt, die im Ofen herrscht. Das ist ganz logisch, das kommt ja auch kälter in den Ofen rein. Aber im Großen und Ganzen müssen wir sagen, wir haben einfach nicht genug Datenlage, um das abschließend zu beurteilen. Und das war auch die Empfehlung vom Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR. Die ist leider aus 2019. Die haben da nichts Aktuelles seitdem gebracht. Und im Endeffekt machen die auch nichts anderes, außer sich die wissenschaftlichen Daten anschauen. Also da muss man sich dann auch mal fragen, braucht man das BfR dafür? Die generelle Bevölkerung, ja. Wenn wir jetzt so ins Detail gehen und uns auch die Studien anschauen, muss man sich halt fragen, braucht man da das Bundesinstitut für Risikobewertung, wenn man sich das selber anschauen kann. Ich finde aber trotzdem, dass es hier Sinn macht, auf die Empfehlung zu schauen, weil die gut ist. Und die sagen im Endeffekt, sucralosehaltige Lebensmittel sollte man nicht stark erhitzen, also nicht backen, braten, frittieren. Trifft für industrielle Prozesse zu, wie auch Prozesse zu Hause. Und ganz einfach, das, was ich auch in der Regel immer gesagt habe, macht doch die Sucralose einfach nach dem Erhitzen dazu. Und natürlich geht es oft nicht. Das geht jetzt, wenn ich mir Oatmeal in die Mikrowelle mache. Natürlich mit Proteinpulver, wenn das aufgrund des Rezeptes davor rein muss, dann ist es ein Problem, weil dann kann ich nicht sagen, mach es einfach danach rein. Beim Backen geht es so und so nicht. Aber wenn ich zum Beispiel mir ein Oatmeal mache und ich mache mir danach irgendein Süßungspulver drauf, das kann ich ja auch danach rein machen. Ich finde sogar, aus meiner Erfahrung, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Sucralose erhitzt habe, weil wie vorhin gesagt, ich backe nie und auch so, wenn ich früher irgendwie mal ein Oatmeal gemacht habe, mit Süßungspulver, dann habe ich das immer danach reingetan, weil bei mir hat das oft so geklumpt, wenn ich es davor reinmache. Keine Ahnung, da muss ich jetzt ehrlich sagen, in diesem Klumpenthema und wie das am besten ist, bin ich kein Profi, weil ich solche Sachen halt, also gerade so mit, ich backe halt nichts und da, keine Ahnung, kenne ich mich jetzt nicht so aus. Aber es gibt definitiv oft Situationen, wo man easy das danach hinzufügen kann, ohne dass es ein Stress wäre. Jetzt natürlich klar die Frage, was mache ich, wenn ich irgendwie was backen will und das muss halt davor rein, weil klar, du machst jetzt irgendwie Muffins, du kannst nicht danach irgendwie den Süßstoff noch reinkriegen, das funktioniert halt nicht. Und da ist halt leider die einzige Empfehlung, die man aktuell geben kann, die Datenlage ist nicht 100%ig klar, starkes Erhitzen zu vermeiden, wenn du mit Sucralose kochst, backst, frittierst, ist auf jeden Fall der sicherere Weg, weil es schon sein kann, dass es problematisch ist. Man muss aber auch sagen, wenn du es ein paar Mal im Monat machst, dann würde ich mir jetzt beim normalen Erhitzen keine Sorgen machen. Du kannst es ja auch einfach so machen, wenn du weißt, okay, das ist jetzt irgendwas, was ich relativ schnell backe, wo wirklich auch die Außentemperatur von dem Produkt, also nicht nur der Kern, sondern auch die Hülle außenrum nicht so heiß wird, dann solltest du dir nicht unbedingt Sorgen machen. Wenn du jetzt etwas extrem erhitzt und du auf Nummer sicher gehen willst, dann nimm einfach keine Sucralose, nimm vielleicht einen anderen Süßstoff oder nutz einfach gar keinen Süßstoff. Ja, es gibt ja auch andere Alternativen. Man kann auch mal tatsächlich mit Zucker backen. Ja, also hier vielleicht dann einfach auf dein eigenes Gefühl hören, weil ich kann dir leider keine andere Empfehlung geben und auch das BFR kann dir keine andere Empfehlung geben. Die sagen ja sogar, mach's nicht. Ob man das so streng sehen muss, wenn man jetzt einmal im Monat backt, würde ich sagen, nein. Wenn du jetzt natürlich das einmal pro Woche machst und wirklich auf Nummer sicher gehen willst, dann würde ich dir empfehlen, ja, die Daten, die wir aktuell haben, befürworten das definitiv nicht und das dann auch einfach immer so easy runterzuspielen. Ja, verstehe ich so ein bisschen aus der Sicht der Hersteller, weil wirklich die Datenlage noch nicht so eindeutig ist, aber es ist halt noch nicht ganz sicher und es gibt ja auch andere Süßstoffe und es gibt ja auch andere Techniken, Sachen zuzubereiten. Man muss ja nicht immer Süßstoff benutzen und da muss halt dann jeder auf sein eigenes Sicherheitsgefühl hören. Man muss nicht immer jede Kleinigkeit in der Gesundheit optimieren und wie gesagt, ich glaube nicht, dass wenn du jetzt einmal im Monat was backst oder auch alle zwei Wochen, dass du dann davon gesundheitliche Schäden von tragen wirst, auch wenn du die Sucralose mal ein bisschen zu krass erhitzt. Aber wenn du das natürlich jetzt irgendwie zwei, dreimal pro Woche machst, dann ist es schon so, dass die Datenlage aktuell sagt, warten wir lieber ein bisschen ab, bis wir da mehr Wissenschaft dazu haben. Und bis dahin kann ich dir leider keine andere Empfehlung geben, außer das, was ich jetzt hier gerade gemacht habe. Vorletzte Frage für heute. Auf was sollte man bei der Ernährung achten in Bezug auf die Gesundheit? In Klammern Zusammenfassung. Und ihr kriegt jetzt wirklich eine kurze und bündige Zusammenfassung, was so die Basics einer gesunden Ernährung sind. Da ist jetzt, bitte, da ist jetzt nicht alles drin. Ich habe es wirklich so kurz und so basic wie möglich versucht zu gestalten, was auch in der Praxis dann für die meisten leicht umsetzbar ist. Diese Liste ist, also gesunde Ernährung ist viel, viel länger und da sollte man auch bereit sein, mehr als jetzt sich ein 10-Minuten Q&A anzuhören, aber trotzdem für euch mal von der Hierarchie vielleicht, dass ihr das ein bisschen einstufen könnt. Nummer eins, was vielleicht nicht so ein Standardtipp ist, aber was wirklich wichtig ist, was ich vorhin schon gesagt habe, Einschluss statt Ausschluss. Fokussiert euch auf unverarbeitete Lebensmittel. Arbeitet hier mit einem Einschluss und sagt nicht, ich möchte keine hochverarbeiteten Lebensmittel konsumieren, sondern ich will mehr unverarbeitete Lebensmittel konsumieren. Dadurch tut ihr automatisch die andere Kategorie weniger konsumieren. Also hier einfach über einen bewussten Einschluss arbeiten. Nummer zwei. Die simple DGE 5 am Tag Regel, die finde ich eigentlich echt cool, weil das kann man sich leicht merken. 5 am Tag, das heißt 3 Portionen Gemüse, 2 Portionen Obst. Ihr könnt es auch durchswitchen. 3 Portionen Obst, 2 Gemüse. Versucht einfach 5 am Tag Regel zu berücksichtigen. Insgesamt Obst und Gemüse, 5 Portionen am Tag. Das ist dann meistens so Gemüse 400 Gramm, Obst 250 Gramm. Also so roundabout 5, 6, 7, 800 Gramm Gemüse und Obst, 5 am Tag. Daran orientieren, habt ihr die Basics in der Regel abgedeckt. Ballaststoffe, so viele wie möglich. Das soll jetzt nicht Druck entstehen lassen bei euch, sondern einfach das klar machen, dass Ballaststoffe nach oben nicht wirklich limitiert sind. Ihr solltet euch ein bisschen dran gewöhnen, Mindestwert so 30 Gramm pro Tag ist für die meisten ganz gut. So, was wir in der Literatur sehen, 15 Gramm pro 1000 Kalorien, das ist ein guter Richtwert. Das heißt, wenn Personen sehr klein sind, auch nicht so einen großen Frame haben, geringeren Kalorienverbrauch haben, dann sind auch 20 Gramm, 25 Gramm alles cool. Ja, aber umso mehr, desto besser. Natürlich werden die wenigsten in ein Szenario kommen, wo sie irgendwie 60, 70 Gramm Ballaststoffe konsumieren. Das ist aber körperlich kein Problem, solange wir uns dran gewöhnen. Wir sehen bei den Hadza, das ist so ein Jäger- und Sammlerstamm, habt ihr schon oft von mir gehört, dass die in Phasen bestimmter Jahreszeitpunkte teilweise 150 Gramm Ballaststoffe konsumieren. Heißt es nicht, dass wir das auch machen sollten, die sind da auch dran gewöhnt und so weiter, von Kindesalter auf, aber ihr könnt euch definitiv an eine hohe Zufuhr gewöhnen. 30 Gramm ist ein cooler Richtwert, aber so viel wie möglich, setzt euch da nicht unter Druck, solange ihr diese 15 Gramm pro 1000 Kalorien habt, ist ein sehr, sehr guter Richtwert. Fett, schaut, dass ihr die gesättigten Fettsäuren im Rahmen haltet, also davon nicht zu viele konsumiert. Auch hier wieder, macht euch da keine Sorgen. In der Regel, wenn ihr eine gute Lebensmittelauswahl habt, dann werdet ihr nicht zu viele gesättigte Fettsäuren konsumieren. Bevorzugt pflanzliche Öle, also auch hier wieder mit einem Einschluss arbeiten. Meine Erfahrung ist aber, dass die meisten beim Thema Fett nicht so darauf achten müssen, dass sie zusätzliche Fettquellen integrieren, weil das automatisch durch die Ernährung zustande kommt. Wenn ihr aber merkt, ich konsumiere immer zu wenig Fett, dann das übrige Fett, was ihr habt, vielleicht eher ein Olivenöl nutzen, als jetzt ein Schweinebraten essen. Ja, vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ein bisschen mehr pflanzliche Öle statt gesättigte Fettsäuren. Protein, mindestens 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Klingt jetzt für die meisten nach wenig, ist aber das, was wir in der Datenlage sehen, was so der sinnvolle unterste Cap ist. Natürlich ist immer ein bisschen mehr, ein bisschen besser. Aber diese 1,2 Gramm, die solltet ihr mal so als Untergrenze betrachten. Dann ganz viele Hülsenfrüchte und Nüsse integrieren. Ist besonders für Veganerinnen interessant und auch für Veganer, weil da sind einfach viele wichtige Vitamine und Mineralstoffe, die uns dann eben fehlen, wenn wir die tierischen Produkte nicht konsumieren, besonders Eisen zum Beispiel. Deswegen auch so für alle, auch die, die tierische Produkte konsumieren, Hülsenfrüchte und Nüsse extrem wichtig in der Ernährung, extrem sinnvoll. Und dann letztes Thema, weil ja immer die Frage kommt und ich deswegen hier reinnehmen wollte, sonst hätte ich es gar nicht reingenommen. Supplemente, Vitamin 3, möglicherweise supplementieren, je nachdem, wie eure Exposition ist. Ich habe jetzt ja bald das Privileg, dass ich nicht mehr so viel hier in Deutschland sein darf und da werde ich kein Vitamin D konsumieren. Also wenn ich jetzt in Bali bin, wobei in Bali muss man sagen, ist gar nicht so viel Sonneneinstrahlung, weil es einfach so fucking heiß ist. Also und der UV-Index ist immer, also wirklich extrem hoch, gerade so um die Mittagszeit. Da muss man so krass aufpassen. Ich habe einmal letztes Jahr, obwohl ich echt, ich bin, was so Sonnencreme betrifft, bin ich, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr vorbildlich. Auch gerade im Vergleich so zu meinem Freundeskreis. Aber da war eine Situation, da bin ich wirklich, bin aufgewacht und bin kurz in den Pool runtergegangen, habe ich oft gemacht und hatte mich nicht eingecremt, weil ich wirklich, ich bin aufgewacht, habe Zähne geputzt, bin runtergegangen, so wollte wirklich nur kurz im Pool und der war auch auf dem Schatten, was nicht immer gleich Sicherheit bedeutet, aber ich wollte wirklich nur mich kurz abkühlen und dann habe ich mich mit meinem Kumpel so lang unterhalten, so 30, 40 Minuten und ich lag davor auf so einem, mit dem Rücken auf, wir haben so ein riesen Wassersack gehabt und da lag ich so drauf und dann ist die Sonne halt gewandert und innerhalb von diesen 30 Minuten ist halt die Sonne dann auf mich gefallen und ich war so im Gespräch, dass ich irgendwie null dran gedacht habe und ich sag's euch, ich war vielleicht, was ja schon auch dann lang ist, eine halbe Stunde in dieser Sonne und ich hatte halt gar nichts drauf und ich hatte so einen krassen Sonnenbrand, also ich glaube, das war der krasseste Sonnenbrand, den ich in den letzten, keine Ahnung, 10 Jahren hatte, weil ich halt immer auch vorsichtig bin. Es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie die Haut extrem geschält hat oder ich so richtige Verbrennungen hatte, aber für mein Verhältnis war das schon, wo ich gesagt habe, das will ich eigentlich vermeiden. Deswegen in solchen Ländern ist man dann auch jetzt gar nicht so viel in der Sonne. Deswegen mal schauen, wie ich es in Bali mache, aber ich habe trotzdem genug Sonneneinstrahlung, dass ich da kein Vitamin D3 konsumieren werde. Und auch wenn ich dann viel auf Mallorca bin, da so und so nicht, weil da bin ich richtig viel in der Sonne. Deswegen kommt es immer auf die Situation drauf an. In Deutschland macht es auf jeden Fall Sinn. Dann nehme ich sogar im Sommer, wenn man das Wetter jetzt ansieht, ist man auch nicht so viel in der Sonne draußen. Vitamin B12 für Veganer auf jeden Fall notwendig, wenn das nicht durch Produkte konsumiert wird, in denen das zugesetzt ist. Und dann das letzte optional Omega-3, falls man keinen Fisch oder keine Algen konsumiert. Also Algen denke ich, dass sie wenigsten Algenprodukte konsumieren, aber auch wenn man keinen fettigen Fisch konsumiert, macht es schon Sinn. Aber es ist definitiv nicht notwendig für die meisten. Das war es wirklich an Supplementen. Also das ist jetzt schon, also B12 ist ein Must leider für Leute, die sich pflanzlich ernähren. Und das andere zähle ich jetzt nicht wirklich zur Ernährung, ich wollte es mal mit reinnehmen. Auch dass ihr seht, es gibt keine anderen Supplemente, die für mich zu einer gesunden Ernährung dazugehören. Die kann man additiv auf jeden Fall nehmen, gar kein Stress, aber die sollten nicht die Basis bilden. Die Ernährung bildet die Basis und Supplemente sind dann so das kleine Letzte, was man optimieren kann. Letzte Frage für heute, die jetzt nicht so breit gefächert ist. Ich versuche immer Fragen reinzunehmen, die viele betreffen, aber es ist schon ein Thema, weil gerade hier viele Frauen zuhören, also fast nur Frauen, und das auch ein Thema ist, was Frauen in der Regel 2 bis 3 Mal häufiger betrifft. Deswegen wollte ich es reinnehmen. Hilft Sport bei Migräne akut und präventiv? Könnte man tatsächlich mal eine komplette Folge machen? Ich glaube leider nicht, dass ich es machen werde, weil ich ja schon immer versuche, dass ich Themen hier reinnehme, die nicht zu spezifisch sind und die dann wirklich einen Großteil für euch auch betreffen. Das tut mir leid. Ich kann aber echt leider nicht im Content immer jeden einzelnen kleinen, oder es ist kein kleiner Fall, aber ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Wenn ich jetzt hier ein Thema behandle, ich weiß es nicht, wie die Prävalenz in der Bevölkerung ist generell. Ich glaube, so was man so in Studien sieht, so bei 20-30%, die das regelmäßig haben, ist schon viel. Aber ich versuche schon immer so Themen reinzubringen, wo ich weiß, okay, das ist jetzt mindestens für 50% sehr relevant und das ist halt immer ein bisschen ein Problem. Deswegen nehme ich sowas gerne immer maximal ins Q&A rein. Also hilft Sport bei Migräne akut und präventiv? Ich habe mir 6 Reviews dazu nochmal genau angeschaut. Also ich wusste so, mein letzter Stand, so das Grundlegende, aber ich habe für euch nochmal ein bisschen tiefer reingeschaut, was man denn so sieht in der aktuellen Wissenschaft zum Thema Sport und Migräne. Es gibt auf jeden Fall einen Zusammenhang zwischen einer geringen Bewegung und Migränefrequenz in der Bevölkerung. Das ist aber auch hier eher ein Zusammenhang, ist noch nicht so kausal die Datenlage. Das heißt, wir wissen es nicht unbedingt. Was wir aber im Umkehrschluss aus den Reviews sehen und wissen, ist, dass intensiver Sport präventiv hilft. Sport ist tatsächlich auch den pharmakologischen Maßnahmen nicht unterlegen, teilweise sogar überlegen. Also ob jetzt irgendein Medikament für die Migräne nehmt, dass die nicht mehr auftritt. Oder Sport hat im Endeffekt den gleichen Effekt, Sport teilweise sogar den besseren Effekt. Und bei sowas ist es dann auch oft klug, mal zu testen, was ist, wenn ich es kombiniere. Für viele, die vielleicht auch noch sagen, ey, ich will nicht immer Medikamente nehmen, wäre es auch mal eine Überlegung, mit dem Arzt zu sprechen, hey, sollen wir mal testen, ob ich jetzt mal mehr Sport integriere und wir dann die Medikamente weglassen oder ob wir mal beides zusammen testen. Das muss aber euer Arzt mit euch besprechen. Aber wir sehen definitiv in der Literatur, dass Sport den pharmakologischen Maßnahmen nicht unterlegen ist. 3 Reviews zeigten auch, finde ich auch interessant, dass die Effekte besser sind, je intensiver das Training. Das heißt, wir hatten positive Effekte bei allen Arten von Aktivität. Aber was vielleicht für viele so ein bisschen kontralogisch ist, ist, dass die Intensität, wenn sie höher war, besser war für die Migräne, Symptomatik, für die Frequenz und so weiter. Wir haben leider wenig Daten zu akuten Effekten. Es ist unklar, ob Sport kausal verantwortlich ist für Migräne, also ob es ein Trigger sein kann. Es ist auch unklar, ob Sport akut helfen kann. Was wir aber aus den Reviews wissen, ist, dass Sport auf jeden Fall die Frequenz und Symptomatik verbessert. Das heißt, dass es als Trigger verantwortlich ist, ist unwahrscheinlich. Es kann natürlich sein, dass wenn so eine Migräne-Episode bevorsteht, also ein höheres Risiko ist und man dann noch Sport macht, dass es dann schon sich akut auswirkt. Da haben wir nicht wirklich viel Datenlage dazu. Deswegen sowas am besten mit einem Arzt besprechen und vielleicht auch einfach mal so ein bisschen selber Tagebuch führen. Wenn ich diesen und jenen Sport mache, vielleicht auch mal, wenn ich merke, es kommt oder sogar in der Situation hilft es mir, Macht sie Beschwerden schlimmer? Macht es besser? Da muss man einfach mal ein bisschen testen. Aber rein präventiv gesehen ist die wissenschaftliche Datenlage ziemlich eindeutig, dass intensiver Sport, aber auch jede Art von Sport, präventiv auf jeden Fall hilft. Zum Akuten nicht so viel Datenlage da, deswegen einfach auch hier ein bisschen testen und mal schauen, weil gerade bei solchen Sachen wie Migräne, die nicht immer kausal so leicht zu beantworten sind, also ist ja auch Migräneforschung ein hochkomplexes Thema und wo es viel auch um Symptomatik geht, die vielleicht gar keinen gesundheitlich negativen Ursprung hat, was ja schon mal positiv ist. Also es gibt ja viele Erkrankungen, die einfach psychologisch bedingt sind oder stressbedingt oder was auch immer, aber die einfach eine negative Empfindung verursachen, ohne dass wirklich körperlich ein Problem da ist. Ähnliches Thema Reizdarm zum Beispiel, kann schon auch andere Ursachen haben, aber wo man echt weiß, hey, das kann auch einfach entstehen, ohne dass eine gesundheitliche Condition davor zugrunde liegt. Und in solchen Fällen, wenn es viel um das Wohlbefinden geht, macht es ja auch oft Sinn, mit dem Arzt oder der Ärztin zu sprechen, um mal selber ein bisschen rumzutesten, was funktioniert denn, was führt denn dazu, dass ich ein besseres Wohlbefinden habe. Weil hier habe ich ja dann nicht wirklich ein gesundheitliches Risiko, auch wenn ich jetzt hier mal sage, ich lasse mal die Tabletten weg, wenn ich weiß, okay, bei mir ist keine gesundheitliche negative Grundlage, dann wäre es ja auch vom Arzt sinnvoll zu sagen, okay, dann testen wir vielleicht einfach mal so ein bisschen selber aus, was funktioniert. Das muss man halt immer, wie gesagt, ärztlich besprechen bei so einer medizinischen Sache. Aber die Datenlage zeigt schon ziemlich klar, dass es präventiv auf jeden Fall hilft. Akut muss man einfach ein bisschen rumtesten. So, das war's für die heutige Folge. Wie immer hoffe ich, dass ihr eine oder die andere Sache mitnehmen konntet. Wie immer, denkt dran, Podcast teilen, bewerten. Ganz, 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 ganz wichtig. Das ist eigentlich das Wichtigste, den Podcast abonnieren, falls ihr es noch nicht macht. Aber auch bewerten und teilen, das ist eigentlich wichtiger. Da hilft ihr mir extrem. Und dann würde ich sagen, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.